Ja, ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch zu diesem Gottesdienst. Und wie ihr wisst, sind wir seit einigen Wochen, ich glaube Anfang des Jahres, gehen wir durch die Bergpredigt. Und als wir uns aufgeteilt haben damals, oder ausgeteilt wurde, dachte ich damals, hoffentlich werde ich nicht über das Beten eingeteilt. Und als ich dann eingeteilt wurde, sagte ich auch zwar, ich hatte so zwei, drei Themen, wo ich dachte, boah, darüber würde ich gerne nicht reden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich bin echt froh darüber, dass ich mir die letzten Wochen einfach so viel Gedanken darüber machen konnte und ich für mich selber wirklich total bereichert wurde. Ich für mich selber wirklich etwas aufgetan wurde. Ich bin schon 20 Jahre Christ. Aber ich durfte dieses Gebet oder auch Gebet gerade im Rahmen des oder im Kontext der Bergpredigt nochmal für mich wirklich neu entdecken. Und ich hoffe für mich selber, es bleibt nicht nur, wow, Werner, hast eine neue Erkenntnis, packst du auf deine theologischen Bibliothek mit rein irgendwo, ne? Jetzt hast du da ein neues Buch liegen oder so, eine neue Erkenntnis. Nein, ich hoffe, dass es wirklich zur Anwendung kommt in meinem Leben. Und mein Gebet wirklich ist, dass Gott euch irgendwie auch dieses mitnehmen, oder dass ihr das mitnehmen könnt. Ne? Ich werde einmal kurz den Text lesen, unseren Predigttext, aber dann werden wir eine kurze Einleitung in diesen Text einfach machen. Unser Predigttext ist aus Matthäus 7, Vers 7 bis 12. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihm um etwas bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er ihm um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn darum bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen ebenso. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Und der Text setzt sich hier irgendwie aus, kann man sagen, aus zwei Schwerpunkten oder aus zwei Themen zusammen. Und bevor wir jetzt in den Text gehen, will ich einfach mal den Kontext, dass wir einfach mal den Kontext, den Rahmen betrachten, in den diese Worte fallen. Denn ich glaube, dass das hier gerade für den ersten Teil, für das Gebet, total wichtig ist. Ich glaube, wenn wir diese Verse einfach rausnehmen aus dem Kontext und sie betrachten und sie anwenden, dann kann es sehr schnell passieren, dass wir diese Verse, ich sag mal, dieses Versprechen, dass Gott Gebete erhört, diese feste Zusage, dass wenn wir das und das tun, erhört Gott Gebete. Wenn wir das dann aus diesem Kontext der Bergpredigt, aus diesem Wunsch, was Jesus eigentlich den Leuten sagen wollte, wenn wir das herausnehmen, glaube ich, dass wir das falsch interpretieren, falsch ausleben können. Und es ist Gefahr, dass wir einfach diesen Text total falsch verstehen. Einmal zum Kontext der Bergpredigt. Ich will da jetzt, wir haben das alles in den letzten Wochen gehört. Jesus geht auf einen Berg und redet zu seinen Jüngern, zu den Menschen. Er fängt an mit den Seligpreisungen. Er sagt ihnen, ihr sollt Salz und Licht sein. Ja? Ihr sollt Vorbilder sein. Er sagt, dass das Gesetz nicht irgendwie neu gemacht wird. Das, was Jesus sagt, soll nichts Neues sein, sondern es ist die Erfüllung des Gesetzes. Es ist die Fortsetzung. Er erklärt das, was Gott damals den Leuten schon gegeben hat. Das ist nicht, was Jesus jetzt irgendwie verweichlicht oder so. Er gibt ihnen Gebote, wie sie umgehen sollen mit fleischlicher Begierde. Ja? Wie wir mit sexueller Unmoral umgehen sollen. Ehebruch. Dass wir unsere Feinde lieben sollen. Feindesliebe. Wie wir umgehen sollen mit Zorn und Beleidigungen. Und dass unsere Frömmigkeit, dass sie aufrichtig sein soll, dass es keine gespielte Frömmigkeit sein soll, dass wir, wenn wir spenden, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn dieses alles sollen wir in Demut tun und nicht geheuchelt. Und dieses Thema, dieses Heuchelei, dieses Echtsein vor Gott, das zieht sich auch durch die Bergpredigt. Er lehrt sie beten über das Vaterunser. Und dann sagt er, dass wir nicht uns Schätze sammeln sollen auf Erden. Unser Blick soll nicht irdisch gerichtet sein. Wir sollen uns keine Sorgen machen über die alltäglichen Dinge des Lebens, über die Zukunft. Sollen wir uns keine Sorgen machen. Vertrauen auf Gott in materielle, aber auch in immaterielle Sachen. Und dann was letzte Woche, was Daniel uns, wir sollen nicht richten. Wir sollen nicht andere irgendwie bewerten ständig, wie sie sind und was sie machen und die damit gleichzeitig in unseren Köpfen irgendwie verurteilen. Und wir sollen nicht den Splitter in den anderen, in den Bruder oder in den Augen der Bruder oder Schwester sehen und unseren eigenen Balken und unsere eigenen Fehler sehen wir nicht. Und wenn wir das einfach mal so betrachten, was Jesus hier denn sagt, dann sehen wir, dass es in Jesus hier nicht darum geht, es soll euch gut gehen. Es geht Jesus nicht darum, dass er sagt, wie werdet ihr gesund, wie werdet ihr ein glückliches Leben haben. Es geht Jesus nicht darum, dass ihr ständig sorglos und problemlos seid, dass ihr immer gesund werdet. Es geht Jesus hier, das, was wir gerade gehört haben, wie wir uns in dieser Welt verhalten. Und es geht darum, wie wir in eine Beziehung mit Gott sind. Ist sie echt oder nicht echt? Ist sie authentisch, das, was wir sagen und das, was wir leben? So wie wir uns geben im Alltag, so wie wir mit Jesus leben, ist es echt? Ist es von uns gewollt und gesteuert? Oder sind wir getrieben, von unserem Umfeld so zu handeln? Und das war es Jesus einfach so wichtig, dass das aus uns herauskommt, eine intrinsische Motivation, Jesus ähnlicher zu werden, in allen möglichen Bereichen, Lebensbereichen, in Beziehungen. Und das beschreibt Jesus hier in dieser Bergpredigt. Und wenn wir die Evangelium sehen, wenn wir einfach mal die Evangelium lesen, da sehen wir, Jesus hat das gelebt, was er von uns in der Bergpredigt gefordert hat. Ja? Er war in dieser Situation so, wie er es gefordert hat. Jesus, sein Leben ist quasi, hat er mal in die Bergpredigt, ich fand den Gedanken so irgendwie gut, die Bergpredigt ist wie ein Grundgesetz. Ja, wir haben ein Grundgesetz und alles, was in Deutschland irgendwie passiert, muss alles irgendwie auf das Grundgesetz berufen sein, muss auf den Füßen des Grundgesetzes stehen. Ne? Und irgendwie passt das so, dass diese Bergpredigt irgendwie so ein Grundgesetz ist, worauf alles, was wir lehren, was wir sagen, was wir tun, unsere auch in Beziehung miteinander, soll sich in der Bergpredigt wiederfinden. Es war mal, ich fand den, Jakob hat den, die Geschichte mal vor Jahren schon erzählt, ich weiß nicht, ob sie erfunden ist oder einfach eine Anekdote oder echt ist. Es war ein Missionar, der war Arzt, der ist in Afrika umhergereist und hat nicht von Jesus erzählt, hat nur die Leute mit ihm geredet, hat sie behandelt, weitergegangen, geredet. Und dann kam irgendwann ein zweiter Missionar. Und der hat von Jesus erzählt. Und dann ist er in ein Dorf gegangen und erzählte den Menschen von Jesus, von wer er ist. Und dann sagten die Leute, ey, wir kennen den. Der kommt hier regelmäßig hin und, ne? Da sagt er, wie? Ist das ins nächste Dorf? Und dann sagten die Leute da auch, wir kennen den Mann, von dem du redest, ne? Und dann irgendwann haben die sich getroffen und so kam es. Und so verstehe ich wirklich die Bergpredigt, dass wir Vertreter sind, dass die Menschen durch uns, wie wir auf Probleme reagieren, wie wir mit unseren Feinden umgehen, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir mit unseren Sünden noch umgehen, dass die Menschen durch uns Jesus sehen. Es soll nicht darum gehen, dass wir zeigen, uns selber vielleicht auch zeigen oder den anderen zeigen, was für tolle Christen wir sind, sondern dass wir durch unser Leben Gott verherrlichen, Jesus verherrlichen. Das ist das Ziel, so würde ich mal kurz gesagt, und das sind die Themen der Bergpredigt. Und das Ziel, das sagt Jesus dann, darauf kommen wir noch, aber er sagt, wenn ihr das hört und danach tut, gleicht ihr einem klugen Mann. Wenn Stürme des Lebens kommen, seid ihr gewappnet, seid ihr auf Felsen gebaut. Jesus will uns zu mündigen Christen machen. Wenn wir die Bibel als Ganzes oder als Kontext auch sehen, Jesus will, dass wir reife Christen werden. Jesus will, dass wir wachsen in ihn, dass wir stärker werden. Das ist das Ziel auch der Bergpredigt, dass wir wachsen in diesen Sachen. Es ist nicht so, dass wir das einmal gehört haben und uns auf die Schulter klopfen und wenn jemand fragt, was das Ziel ist, dass wir sagen können, dass wir Antworten auf alle Fragen haben. Darum geht es nicht. Nicht um irgendein theoretisches Aneignen von, sondern um die Ausübung dieser. Gottes Gebote sollen wir von reinem Herzen und authentisch leben, in Liebe leben. Nicht nur äußerlich, sondern wirklich unsere Haltung soll dieses widerspiegeln. Also ich kennt ihr das? Wenn man mit einem Kind redet, vielleicht hat es was Schlechtes getan irgendwie oder wie auch immer, dann holt man ihn zum Rapport und dann redet man mit ihm und erklärt ihm das, dass das nicht richtig war, dass es vielleicht gefährlich ist, dass man andere verletzen kann, was du gerade getan hast, und man redet und redet und dann ist man fertig und das Kind fragt, kann ich jetzt gehen? Bist du fertig? Und dann weißt du, es ist gerade nichts angekommen, ne? Sagst du ja, und du weißt schon, du wirst dieses Gespräch wahrscheinlich nochmal führen. Und ich habe manchmal bei mir das Gefühl, ist es vielleicht bei uns genauso, dass wir all diese Sachen hören, auch jetzt diese wichtigen Sachen in der Bergpredigt. Und dann, ich habe mich einfach, letzte Woche hat Daniel wirklich so gute Themen, richte nicht, übervorteile nicht andere, durch ihr Handeln, was wir machen, sollst du sie nicht verurteilen. Ich muss ehrlich sein, was hat sich in der Woche bei mir getan? Ja, aufgrund meiner Predigtvorbereitung habe ich darüber viel nachgedacht. Aber ansonsten, gerade glaube ich, dass wir heute in unserer Schnelllebigkeit, wo alles so schnell geht, alleine die Gottesdienste, eigentlich konnten wir auf das, was Daniel letzte Woche gepredigt hat, konnten wir uns wahrscheinlich noch 4 Gottesdienste vorbereiten und sagen, ey, wie wenden wir das an? Was macht das mit uns? Dass wir nicht den Splitter ständig in den Augen, dass wir nicht ständig auf andere rumhacken und auf ihre Fehler hinweisen und dass wir mal lernen, auf uns zu schauen. Und wie wollen wir das konkret machen? Wie äußert sich das? Jetzt kommen wir schon zum nächsten. Und ich glaube, und dann gehen wir noch nach Hause wahrscheinlich und hören da noch eine Predigt, hier noch eine Predigt. Da wird uns was weitergesendet. Hör dir das mal an. Und wir kriegen, glaube ich, so viel Input, so viel neue Sachen, neue Erkenntnisse, die gut sind, die auch nicht falsch sind. Aber ich fühle mich manchmal so wie dieses Kind. Es ist alles, man nimmt das auf, hat es so und dann, so, jetzt geht's weiter. Ne? Und ich glaube, dass auch gerade dieser Predigttext heute, den wir gleich hören, uns dazu aufrufen will, mal innezuhalten. Jesus will, dass wir in der Nachfolge dass sich in der Nachfolge unser Charakter verändert, dass sich unser Wesen verändert, wie schon gesagt, dass wir geistlich reif werden, dass wir ein Wachstum erleben. Ne? Und ich lese jetzt einfach, ich konnte viel mehr Bibelstellen, einfach nur ein paar Bibelstellen, Philipper 2,5, denn ihr sollt so gesinnt sein wie ich, wie es Christus auch war, der sich selbst erniedrigt hat und sich für uns dahingegeben hat. Wir sollen so gesinnt sein wie Jesus. 1. Petrus 2,21 sagt er im letzten Abschnitt, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Wir sollen Jesus seine Fußspuren folgen, denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten hat und euch ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinen Fußspuren folgen. Dazu sind wir berufen, ihn ähnlicher zu sein, gesinnt zu sein wie Christus. Galater 2,20, ich lebe, doch nicht nur ich, sondern Christus in mir. Das ist unsere Berufung, dass Christus in uns lebt. Nicht mehr ich, nicht mehr wir, sondern Christus in uns. Und das ist auch, worauf Jesus hinaus will, weil, da kommen wir zum nächsten, alleine schaffen wir das alles gar nicht. Diese Maßstäbe, die Jesus da setzt in der Bergpredigt. Ja, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir schaffen es nicht. Johannes sagt es in 15,5, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Ohne ihn geht es nicht, geht nichts. Galater 2,20, denn ich lebe doch nicht ich, sondern Christus in mir. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Ohne ihn können wir diesen Anspruch, den Christus an uns hat, an Christen hat, können wir dem gar nicht gerecht werden. Und ich finde, Paulus bringt das wirklich auf einen Punkt. In Römer 7,18 sagt er, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, sagt er. Er will das Gute, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich will, das tue ich. Total paradox. Wir wissen, was wir tun sollen und wollen. Und wie oft ist es so, dass wir genau das Gegenteil tun? Und irgendwie ist für mich generell ein Paradox. Jesus sagt, gibt uns die Bergpredigt, das Grundgesetz, und sagt, das soll euer Maßstab sein. Aber im gleichen Sinn sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sollen wachsen, wir sollen reifer werden, aber ihr könnt es gar nicht. Und da kommen wir wirklich zum springenden Punkt. Gott muss uns verändern. Wenn wir versuchen, den Maßstab zu leben, den Jesus da gesetzt hat, werden wir immer wieder scheitern. Wir werden immer wieder scheitern. Veränderung im Herzen, Veränderung unseres Charakters vor allen Dingen, Veränderung unseres Sein und Tun, wie wir uns verhalten, geschieht nur durch Gott. So wie Paulus das hier sagt, auf der einen Seite will man und man hat es verstanden, aber das Produkt ist oft, dass man sündigt. Und irgendwie scheint das wirklich ein Dilemma zu sein. Ne? Und ich finde, in diesem Dilemma passt es einfach richtig gut, jetzt in unseren Bibeltext einzusteigen. Ich werde die Verse einfach nochmal lesen, von 7 bis 11 erstmal. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihm um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um ein Fleisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn bitten? Jesus sagt hier in Vers 7, benutzt er drei Verben. Bitten, suchen und anklopfen. Und in meiner Bibel steht als Überschrift Ermutigung zum Gebet. Was hat jetzt Ermutigung zum Gebet, bitten, suchen, anklopfen, damit zu tun, dass wir uns durch Gott verändern lassen sollen? Und ich glaube, dass wir uns, das glaube ich nur, sondern das sagt es auch, gerade auch dieses Wort, dass Veränderung nur über Gott kommt. Und es gibt uns hier quasi den Schlüssel, wie wir diese Veränderung, wenn wir das sehen, dass wir Veränderung brauchen, dann haben wir hier quasi den Schlüssel, wie wir, ich sag mal, dieses Schloss der Veränderung für unseren Herzens aufschließen sollen. Wir sollen Gott darum bitten. Und wenn wir das über das Wort bitten nachdenken, dann ist es nicht nur ein Stoßgebet, sondern dann ist es eine Form des Ausdrucks, des Mitteilens, des Flehens, ein Akt des Glaubens auch und der Abhängigkeit Gottes. Es ist ein beständiges Bitten, kein Stoßgebet, ein Leben oder ein Lebensstil des Bittens. Genauso das Suchen. Ein suchendes Gebet, sagt er. Es bedeutet, dass wir aktiv werden, dass wir nicht einfach nur rumsitzen und ja, Herr, hilf mir oder irgendwie hilf mir, dass ich mich da verändern, sondern dass wir uns auf der Suche begeben. dass wir den Hintern hochmachen, dass wir aktiv werden, dass wir im Gebet aktiv werden. Ein Suchen, ein Ringen nach etwas, wenn wir etwas suchen, dann sitzen wir nicht und gucken, sondern dann versuchen wir, Steine umzuwälzen. Dann versuchen wir, und genau so sagt Jesus, soll unser Gebet sein, ein suchendes Gebet. Ein bittendes und ein suchendes Gebet. Und dann sagt er, klopft an und es wird euch aufgetan. Ja, wir sollen nicht nur suchen, aktiv werden, sondern wir sollen an Türen klopfen im Gebet. Das Gebet soll so sein, als ob wir irgendwo stehen und irgendwie klopfen, so lange, bis uns aufgetan wird. Ich weiß nicht, wenn wir vor einer Tür stehen und wir wissen, da ist jemand zu Hause und klopfen an, dann klopfen wir so lange, bis geöffnet wird. Und wenn wir zu Hause manchmal sitzen, der eine ist da, der eine ist hier, der eine ist da und da klopft jemand an und keiner steht auf. Und irgendwann steht jemand auf und meckert über die anderen, warum keiner aufgestanden ist und macht diese Tür auf. Und so sollen wir beten, so lange klopfen, bis jemand aufmacht. Unser Gebet soll, soll Gott nerven. Das wird ihn nicht nerven, aber wir sollen von der Art und Weise her anhalten und klopfen, mit Nachdruck. Das bezeichnet, dass wir kreativ und eifrig sein sollen in Bezug auf das Gebet. Und ich wollte jetzt noch einmal, wenn wir das mal so betrachten, für was sollen wir beten? Wenn wir das in Kontext gerade sehen, was wir gerade gelesen haben, geht es Jesus, glaube ich, hier nicht darum, dass wir um Gesundheit beten sollen. Wir können diese Art des Gebets natürlich auf alles anwenden. Aber ich glaube, dass es Jesus hier im Kontext der Bergpredigt nicht ging, dass ihr sagt, klopft mal oder betet um Gesundheit, habt diese Haltung und ich werde sie euch geben. Ich glaube, uns wird es nie, auch wenn wir die Bibel betrachten, wird uns Gesundheit nicht versprochen. Aber hier haben wir irgendwo ein Versprechen, dass uns das gegeben wird, wenn wir diese Haltung im Gebet haben. Und ich glaube auch nicht, dass es hier um einen guten Arbeitsplatz geht, den wir vielleicht vor Jesus erbeten oder den Ehepartner oder Reichtum oder Glück oder irgendwie ein gutes Gefühl oder sonst was. Ich glaube, dass es hierum geht, um Herzensveränderungen. Und das lesen wir, wenn wir die nächsten Verse lesen. Ich lese mal, ich habe die gerade schon gelesen, da wo Jesus dann sagt, wenn ein Kind um einen Stein betet, gibt man ihm kein Vater oder keine Mutter, gibt ihm Brot. Wenn ein Kind andersrum, ne? Ja, ihr habt schon verstanden. Ne? Aber wenn ein Kind um Grundlegendes bittet, hey, wir geben dem Kind doch keine Schlange oder keinen Stein. Aber hier bezeichnet auch mit dem Kind gerade, wir sollen diese Ausrichtungen haben, dieses Verlangen haben. Wenn das Kind Hunger hat, dann bittet es um Brot. Und so sollen wir einen Hunger haben nach dieser Veränderung. Ein Hunger nach, dass Jesus unser Charakter verändert. Dass wir sagen, es geht mir nicht darum, Herr, schenk mir doch mal das, es wäre gut, wenn ich irgendwie hier, wenn es mir besser gehen würde. Nein, sondern ein Verlangen wie nach Essen, ein hungriges Verlangen nach Essen. Und dann bitten wir in diesen hungrigen Verlangen und flehen und suchen und klopfen an, dass Jesus endlich mal mir hilft, wie ich mit meinen Feinden umgehen soll. Wie soll ich mit meinen Feinden, ich kann nicht. Wie soll ich umgehen mit Geld, sexuelle Unmoral, Pornografie? Wenn wir ein Verlangen haben, so wie ein Kind nach Essen, wenn wir ein Verlangen haben, wie ein Hungriger und dann in Bitten, in Suchen und in ständigen Anklopfen vor Jesus kommen, so verspricht er uns Veränderungen. Jesus wird, so wie wir unserem Kind natürlich Essen geben, wenn es darum bittet und verlangt. Und wir sehen, er verhungert. So will uns Gott Veränderungen schenken in unseren Charakter. Und es geht hier meiner Meinung nach nicht um irdische Reichtümer, die wir erbeten können und dann empfangen wir sie, oder um Gesundheit oder um sonst was. Sondern es geht im Rahmen, im Kontext der Bergpredigt um unseren Charakter, um unsere Beziehung zu Gott. Und wenn wir merken, dass wir da Veränderung brauchen, und das brauchen wir alle, dann sind wir aufgefordert, so eine Haltung zu haben. Und ich muss euch echt sagen, ich bin da echt ein Versager drin. Wenn du einen Christen demütigen willst, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich will auch jetzt hier nicht die Moralkeule rausfallen und uns alle einmal runterziehen. Nein, aber wann habe ich das letzte Mal so vor den Herrn um Veränderung für mein Leben gebeten? Für einige Bereiche, wo ich gemerkt habe, eigentlich war das gerade nicht richtig. Eigentlich in diesen und jenen Bereich raste ich immer wieder aus. Werde ich immer wieder ausfallend. Werde ich beleidigend. Nehme ich es zu persönlich. Und dass ich diese meine Schwäche, wo ich gemerkt habe, hier brauche ich eigentlich Veränderung. In der Beziehung mit meiner Frau, im Umgang mit Menschen, im Umgang in der Gemeinde. Es stört mich mein Charakter so oft. Und jetzt nehme ich diese Veränderung und erbete, dass ich diese Einstellung wie ein hungriges Kind habe, das essen will. Wie ein Mensch, der Veränderung will und das im Gebet vor Gott bringe, vor Jesus bringe. Wisst ihr, wenn ich mal in so einen Zustand komme? Wenn es mir absolut dreckig geht. Wenn ich absolut nicht weiß, wenn ich gefallen bin in Sünde, wenn alles gefühlt blöd läuft, dann weiß ich und dann schreie ich und dann flehe ich und dann versetze ich mich in diesen Zustand und ich denke mir auch jetzt Vorbereitung, warum muss ich mir immer wieder mit dem Kopf in Mist sein, bis man dann wirklich zu Gott kommt und die Sachen vor Gott bringt. Ne? Warum nicht in einen Zustand, wo es einem, ich sag mal, gut geht, wo man Erkenntnisse hat und dann auch, vielleicht fühlt man das gerade nicht, aber auch da können wir doch sagen, Herr, ich will jetzt, dass du mich in diesem Bereich der Vergebung, dass ich da ein für alle Mal Vergebung finden kann. Ich will es zwar jetzt nicht, ich habe kein Gefühl dafür, mir ist es egal, versetze mich in einen Zustand, dass es mir nicht egal wird. Mit allen Konsequenzen. Und es kann sein, dass es dann hart wird, dass diese Schule hart wird. Wir haben hier nicht den Zuspruch, dass wir, selbst wenn wir die richtigen Anliegen haben, den richtigen Zustand haben, ein zerschlagenes Herz haben, dass es dann so geht. Ja, vielleicht wird diese Schule hart. Vielleicht müssen wir durch Probleme gehen, durch Schwierigkeiten. Aber am Ende will Gott unser Charakter verändern. Und das sollten wir auch heute mitnehmen, dass es eine feste Zusage ist, wenn wir so sind wie das Kind, wenn wir ein zerschlagenes Herz haben, wenn wir dann suchen und finden, wird Gott unser Leben verändern, unser Charakter verändern, unsere Beziehung zu ihm will er verändern. Das ist eine feste Zusage, die Gott machen will. Und ich komme jetzt zum Vers 12, den wir wahrscheinlich alle kennen. Und ich wusste auch nicht genau, in welchem Zusammenhang der Vers 12 irgendwie ist mit den Bitten. Aber ich lese den einfach mal. Behandelt eure Mitmenschen allen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Das ist das Gesetz und die Prophetie. Eine andere Übersetzung. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Prophetie. Und das ist einfach für mich wirklich bestens zusammengefasst. Und das, so sagt er das ja auch hier, wenn wir diese ganzen Gesetze, die ganze Prophetie, quasi die ganze Bibel in einen Satz mal zusammenfügen wollen, oder ne, dann sagt er, behandle die Menschen so, wie du selber auch behandelt werden willst. Wenn ich auf Arbeit auch bin, dann mit Kindern oder auch zu Hause, dann gibt es immer wieder Stress, immer wieder Probleme und dann redet man, ja, der hat mir das gemacht und dann frage ich oft irgendwie, würdest du das wollen, dass er das auch macht, wenn du es machst? Ja, nee, aber, nein, aber und wir fingen dann immer wieder Ausreden und ich muss jetzt in der Vorbereitung, sind wir nicht oft auch so, wenn wir sagen, ja, behandle doch den anderen so, wie du auch selbst behandelt werden willst, dann fangen wir, ja, aber. Dann können wir anfangen, aber steht geschrieben, das ist ja gegen das Wort und es ist ja, und wir finden so viele christliche geistliche, theologische Vorwände manchmal, warum wir vielleicht jetzt nicht einfach mal den Mund halten, nicht einfach mal ertragen, nicht einfach mal auch Sachen laufen lassen, Gott einfach mal abgeben und einfach mal Menschen so behandeln, wie wir es vielleicht selber tun. Glaube ich, sind wir oft so auch wie Kinder, die dann einfach, ja, aber, und dann, es ist einfach gegen unsere Natur. Menschen so zu behandeln, ihnen vielleicht das geben, was ihnen vielleicht eigentlich auch zustehen würde, aber wir in die Situation vielleicht einfach nur Liebe gebräucht haben und nicht bereit sind, es ihnen zu geben. Ich will zu diesem Vers gar nicht keine große Auslegung machen. Er spricht einfach so für sich und ich würde ihn einfach auch so dastehen lassen. Geschwister, lasst uns auch dieses Prinzip einfach mal mit ins Gebet nehmen. Und versucht uns das nach diesen Prinzipien zu machen, die wir gerade auch gelesen haben, dass wir mit zerschlagenem Herzen kommen und sagen, Herr, hilf mir, anderen so zu behandeln, wie ich selber auch behandelt werde. Und vielleicht fangen wir einfach mal wirklich zu Hause, in unserem privaten Umfeld damit an. In der Beziehung mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit den Kindern, mit den Eltern. Dass wir da einfach mal anfangen, dieses Prinzip zu leben. Ja, und ich würde einfach jetzt den Übergang auch zum Abend mal. Ne? Jesus ist das beste Beispiel, wenn wir dieses Prinzip nehmen. Er hat sich für uns dahingegeben. Er ist für uns gestorben. Er hat sein Leben gelassen für uns. Und er lebt dieses Prinzip. Und seine Forderung ist, oder dass er tut es ebenso. Und wir sind jetzt aufgefordert, unser Leben hinzugeben für Jesus. Ist bereitzustellen für ihn. Er hat es selber so gelebt. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und ich hoffe, dass wir einfach durch dieses Prinzip, aber auch durch das Gebet, dass wir da wirklich einen neuen Zugang, was heißt neuen Zugang, aber dass wir uns besinnen einfach auf die Wichtigkeit des intensiven, intimes Gebetes mit Jesus. Und das glaube ich, ist total wichtig, dass wir wissen, dass Jesus uns verändern will, dass Jesus unseren Charakter verändern will. Und dieser Satz, es war schon immer so und so bin ich halt, absolut falsch. Es ist nicht okay. So bin ich halt. Jesus will dich und mich verändern. Er will uns immer mehr und mehr ihn ähnlicher machen. Und dass die Menschen durch unser Leben, durch unser Handeln, durch unser Verhalten in bestimmten Situationen sehen, ey, er ist ein Christ und Gott verherrlicht wird. Amen.